90 Minuten FM.
Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und ich präsentiere heute wieder den Rallycast. Es ist der Rallycast Nummer 9 und heute bei mir zu Gast ist 90minuten.at-Herausgeber Michael Fierler. Hallo.
Hallo, servus.
Ja, servus Michael. Du bist ja am Wochenende in Belgien. Was erwartest du dir von dem Spiel?
Ja, ich werde in Belgien sein und zwar privater Natur. Also es wird keine offizielle Dienstreise werden, aber natürlich nimmt man immer alle Eindrücke mit, die ja dann auch fürs Berufsleben wichtig sind, aber in diesem Mal eine private Reise. Ja, was erwarte ich mir in Belgien? Das ist echt eine sehr gute Frage, weil natürlich jetzt wird es ernst. Also auch für den Herrn Rangnick, die Aufwärmspiele im März haben sie ja mehr oder weniger souverän gewonnen, waren aber jetzt auch noch nicht die großen Kaliber dabei. Und jetzt werden wir wirklich sehen, ja, was sich der Ralf Rangnick einfallen lässt gegen diese Teams. Also ich bin echt schon sehr gespannt. Wir haben ja schon letztes Jahr bei dem einen oder anderen Spiel gesehen, was das österreichische Team zu leisten imstande ist unter Ralf Rangnick. Und was erwarte ich mir? Ja, also ich meine, es ist ja das Länderspiel doppelt. Wir haben ja das Spiel gegen Belgien und gegen Schweden. Und ich meine, die Ansage vom Rangnick war ja immer klar, wir wollen bei der EM dabei sein. Und insofern, ja, denke ich mir, muss man aus diesen beiden Spielen Minimum 4 Punkte holen, um dieses Ziel weiterverfolgen zu können, sage ich einmal.
Genau, es ist ja grundsätzlich so, der Erste und der Zweite fährt fix nach Deutschland, den weiten Weg über die Grenze zum Lieblingsnachbarn. Es gibt noch weitere Chancen. Der große Gegner, muss man ganz ehrlich sagen, ist aber wahrscheinlich eher weniger Belgien, die ja eigentlich immer geheimer Favorit auf eh alles sind, sondern mehr die Schweden. Was glaubst du passiert, wenn man in Belgien eine auf die Mütze bekommt?
Ja, das ist natürlich immer schwierig, was wäre, wenn, vorauszudenken. Ich meine, also eigentlich, ich würde das gerne in zwei sozusagen Bereiche teilen, das Ganze. Also einerseits ist immer die Frage, wie spielen wir? Ja, das haben wir ja auch schon bei den vielen Fodercasts mehr oder weniger ja schon besprochen, dass ja das ÖFB-Team den einen oder anderen Sieg irgendwo mal eingefahren hat oder gar nicht so schlecht gepunktet hat in Summe, aber eigentlich das Spiel nicht wirklich so war, dass man immer nach jedem Spiel zufrieden nach Hause gegangen ist. Das ist natürlich jetzt unter Rangnick möglicherweise schon ein bisschen anders gewesen, oder nicht nur möglicherweise, sondern war ein bisschen anders. Das heißt, die Spiele sind für den Zuschauer, / Fan, jetzt natürlich schon andere Spiele, schöner zum Zuschauen. Von den Ergebnissen passt bisher auch. Ja. Also das ist das eine, dass wir gegen Belgien natürlich versuchen werden, da ganz klar auf Augenhöhe mitzuspielen. Und wir haben die Spieler dazu. Ich meine, dass bei Belgien De Bruyne fehlt, ist jetzt wahrscheinlich auch kein Nachteil für Österreich. Das muss man wahrscheinlich schon dazu sagen. Aber also ich glaube, das wird schon ganz klar auch die Marschrichtung sein. Wir wollen da jetzt nicht nur irgendwie in Belgien uns ein 1-0 irgendwo erhoffen, weil wir halt irgendwie 5 gute Minuten haben und irgendwann einen Konter haben und dann den reinmachen. Sondern ich glaube schon, dass es das Ziel ist, hier wirklich auf Augenhöhe den Belgiern Paroli zu bieten und ihnen das Leben schwer zu machen und ihnen und auch unser Spiel ihnen aufzudrücken. Das ist sozusagen die eine Komponente. Und die andere Komponente ist in dem Ganzen natürlich, also jetzt gesamt gesehen, jetzt nicht nur auf das eine Belgien-Spiel, wird diese Art und Weise, die wir unter Rangnick uns jetzt erhoffen oder auch schon gesehen haben, auch zu Ergebnissen führen. Ja? Dass wir eine auf die Mütze bekommen, ist jetzt die Frage, was versteht man auf die Mütze bekommen? Ich meine, klar, gegen Belgien kann man verlieren.
Ja? 6 Trümmer.
Und, ja, gegen Belgien kann man verlieren und das ist keine Schande. Die Frage ist, wie? Also, wenn man natürlich ganz chancenlos von Brüssel nach Hause fahren, dann wird es natürlich eine Ernüchterung geben. Und dann wird es natürlich schwierig, gegen Schweden das wieder dann innerhalb von 3 Tagen auszubügeln. Aber mit den Gedanken, ja, ist es schwierig, sich vorher zu befassen. Ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass wir eins auf die Mütze bekommen. Ja, es kann natürlich aber sein, dass wir dieses Spiel verlieren. Das ist, also ich meine, Wenn man glaubt, dass man gegen Belgien nicht verlieren kann, dann ja, hat man wahrscheinlich im Fußball ein bisschen was verpasst. Ne?
Ja, also ich denke mir auch, dass Österreich im Endeffekt alles hat, womit man Belgien schlagen könnte. Das Personal gehen wir jetzt gleich durch. Wenn man sich ein bisschen so den Spielplan anschaut, wie gesagt, die Schweden sollte man daheim besiegen, weil es das heißt ja immer, man muss daheim gewinnen. Ein bisschen der Vorteil ist, wenn man dann schon in den Herbst reinschaut, ist, dass man im Gegensatz zu Schweden und Belgien, die man im September bespielt, dass die Schweden da davor ein Spiel haben, wir nicht. Also da hat Österreich quasi eine Bye-Week, wie wir Football-Aficionados sagen. Man kann sich vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereiten. Die Schweden werden sich gegen die Esten mühen, aber das wird man sich anschauen. Und jetzt wissen wir eh ungefähr, wofür Ralf Rangnick steht in seinem Fußball. Das ist kein großes Geheimnis. Und damit schauen wir uns vielleicht ein bisschen so das Personal an, das er da nominiert hat. Ich würde das vielleicht von vorne nach hinten durchgehen, weil im Tor haben wir ja ein bisschen mehr eine sogenannte Baustelle. Ja, schauen wir uns das einfach einmal von vorne nach hinten an. Da sind wir ganz vorne im Angriff. Eigentlich den Klassiker. Arnautovic, Gregoritsch, Onisivo, Junior Adamo steht irgendwie beim Mittelfeld dabei. Christoph Baumgartner auch, sind halt irgendwie so ein bisschen halberte Stürmer. Ja, aber so auf dieser, sagen wir, klassischen Neuner-Position, da sind wir ein bisschen schmal bebrustet. Also die Jüngsten sind ja die drei Herren Arnautovic, Gregoritsch und Gregoritsch, diesen Namen kriege ich gerade nicht richtig raus, und Onisivo auch nicht. Da haben wir ein Stürmerproblem.
Ja, ich glaube, wenn man sich jetzt wahrscheinlich unsere Casts der letzten Jahre anhört, haben wir dieses Thema eh immer wieder. Ja, klar haben wir nicht den Stürmer, den Top-Stürmer, den vielleicht ein paar andere Nationen haben oder wie zum Beispiel Belgien dann auch im Kader hat. Ja? Also, oder ich meine, natürlich jetzt auch mit De Bruyne, der jetzt also auch natürlich kein Stürmer ist, aber also, wir haben ganz vorne im Offensivbereich natürlich mit Arnautovic jemand, der, wenn er fit ist und in Spiellaune ist, natürlich ein sehr wichtiger Spieler ist, ein Spieler, der Spiele sehr, sehr undurchschaubar macht zum Teil, auch Spielzüge sehr, sehr kreativ lösen kann. Das ist schon sehr wichtig. Der Gregoritsch ist natürlich ein gestandener deutscher Bundesligaspieler, der seine Leistung bringt, aber er spielt halt auch nicht bei Dortmund oder Bayern oder Real Madrid, sondern ja, also das hat halt wohl auch seinen Grund, ohne das jetzt despektiert zu meinen. Er hat uns schon wichtige Tore gemacht, aber ja, das, wie soll man sagen, die Stärke des österreichischen Kaders liegt sicher nicht in unseren Offensivkräften, sagen wir so.
Bisschen ähnlich kann man das, finde ich, auch im Mittelfeld sehen. Natürlich hat man jetzt mit Laimer bei dem FC Bayern und Marcel Sabitzer, wo auch immer er dann letzten Endes landen wird, zwei Spieler, die wirklich auf allerhöchster Ebene überzeugen. Jetzt möchte ich natürlich nichts Böses über Rasenballsport Leipzig sagen. Also ich meine, man könnte sehr viel oder über Wolfsburg oder Köln. Ich meine, Leipzig noch am ehesten ist so ein Club, der wahrscheinlich da an die deutschen Top 2 rankommt. Im Endeffekt könnte man fast dasselbe, was wir gerade über den Sturm gesagt haben, über das Mittelfeld auch sagen, da und dort. Wir haben Spieler, die wirklich richtig, richtig gut sind, aber haben wir also
Naja,
diesen Superstar?
da muss
Weiß ich
ich,
nicht.
naja, den Superstar, da muss ich aber insofern reingrätschen, dass man natürlich schon, wenn man sagt, wir haben jetzt im Mittelfeld einen Spieler, der bei Bayern München jetzt gerade andockt und einen, der gerade von Bayern München ausgeliehen wurde zu Manchester United. Also da würde ich schon sagen, das ist dann schon eine andere Liga, mehr oder weniger. Und das macht uns auch sicherlich stark. Ich meine, es war dieses Spiel natürlich im März, diese zwei Spiele. Aber allein, wie man da gesehen hat, wie der Laimer dieses eine Tor erzwungen hat, weil er nach vorne gesprintet ist und den Tormann unter Bedrängnis gebracht hat. Ja, das können halt einfach nicht viele. Auch also einerseits vom Tempo und vom Speed, aber auch vom Antizipieren her. Und also da muss ich schon sagen, da würde ich das dann schon eine Stufe höher stellen, dass man sagen, also im Mittelfeld, wenn die beiden fit sind und spielen können, dass man da schon natürlich uns auf einem, ich sage jetzt einmal, Weltklasse ähnlichen Niveau bewegen. Natürlich gibt es da auch noch ein paar Spieler in Europa, die drüber sind, ja. Aber ja, bei Bayern München jetzt einmal dort zu spielen, ja, da gibt es dann nicht mehr viel drüber, sagen wir so.
Ja, und vor allem habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn mir so gerade der Name Manpreet Zakaria, der irgendwie im Herbst schon quasi am Abstellgleis war, in die Augen sticht. Rangnick setzt natürlich ganz klar auf Spieler, die sein Spielsystem umsetzen können, inwiefern nah fern jetzt das ilzersche Sturmsystem und das Nationalteam beieinander sind, kann man sich natürlich ein bisschen fragen, aber es gab ja dann noch die Überlegung, wenn man online gelesen hat, ja, warum ist der Zakaria dabei, aber der Fitz nicht, obwohl sie ähnliche Leistungsdaten haben, aber ich glaube, Fitz ist jetzt nicht der Spieler, der das umsetzt und wir sehen halt auch ganz klar, zum Beispiel ein Florian Grillitsch, der da im Kader ist, der hat jetzt wahrscheinlich das bescheidenste letzte Jahr seiner Karriere hinter sich, ist aber natürlich ein Spieler, der diese Art von Fußball einfach kennt, also ich glaube, dass er da dass Rangnick da mehr drauf setzt, dass die Spieler das schnell können.
Ja, und ich glaube auch, dass da, Entschuldigung, also natürlich ist es wichtig, Spieler aus der österreichischen Bundesliga auch dabei zu haben und ihnen auch vor allem wahrscheinlich die eine oder andere Bühne zu geben, sei es jetzt einfach, dass man im Kader mit dabei ist oder vielleicht auch die eine oder andere Spielminute bekommt. Aber gerade gegen Belgien und gegen Schweden bin ich ziemlich überzeugt davon, dass wir wieder sehr, sehr viele Legionäre in der Startelf sehen werden.
Ja, worüber man, glaube ich, wenig diskutieren muss, ist die Abwehr, den MVP der französischen Ligue 1, einen Innenverteidiger von Real Madrid mit Stefan Posch, einen wahnsinnig torgefährlichen Spieler. Also ich glaube, das ist jetzt nur noch Name-Dropping. Ich glaube, in der Abwehr haben wir wenig Probleme. Übrigens dasselbe, was man über Zakaria sagen kann, kann man über David Schneck auch sagen. Der ist da auch durchgestartet, aber ich glaube, die Abwehr kann man so nehmen, kann man zur Seite legen. Da ist Qualität da, ist fehlt auch wahrscheinlich noch der, oder es fehlt definitiv noch der eine oder andere da in dieser Liste. Ich frage dich jetzt gleich gar nicht zur Abwehr. Gehen wir weiter zum Tor.
Naja, aber ich sag gern was dazu, auch wenn du mich
Nein,
nicht
nein, aber ich frage dich
fragst.
nicht, dann sag nichts. Ich meine,
Okay.
außer, also ich geb dir eine halbe Minute, um zur Abwehr was zu sagen.
Ja, es gibt keine Ausreden bei der Abwehr.
Ja, die muss sitzen. Also wenn wir sagen, wir sind da und dort im Mittelfeld Europaklasse, dann glaube ich,
Na, sind wir in der Abwehr natürlich auch, also mit
ja, drüber
Alaba.
noch, drüber.
Ja,
Also,
wahrscheinlich, ja, eh, wahrscheinlich circa drüber, ja, muss man sagen, ja.
ja, also da sind wir richtig gut unterwegs, das lassen wir liegen. Kommen wir zur ewigen Schwachstelle, ungefähr seit gefühlt 20 Jahren eine Schwachstelle, ist natürlich das Tor. Jetzt ist ein bisschen mit Heinz Lindner ist natürlich eine sehr tragische Geschichte. Ich hoffe, er ist wirklich gerade am besten Weg der Besserung. Also wirklich, ich sage das jetzt, wie es ist. Ich glaube, das ist eine Scheißdiagnose, die niemand jemals haben will. Also gute Besserung. Ja, der Rest ist ja quasi ein bisschen so der Rest. Mein Alexander Schlager jetzt vom LASK zu Red Bull Salzburg gegangen, wo er vermutlich einmal als routinierter Zweier ist. Das wird er sich überlegen, warum er das macht. Vielleicht reicht es fürs Ausland nicht. Daniel Bachmann sehr wackelige Leistungen, immer mal wieder ein paar Wochen im Tor, dann wieder nicht. Patrick Benz sitzt in Leverkusen auf der Bank, es ist immer in Leverkusen, aber ja, ich glaube, das letzte Mal hat er gespielt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, als er noch in Frankreich war im Herbst. Und Niklas Hedel, wahrscheinlich ein Zukunftsversprechen, aber insgesamt, ja, kommt da auf den Herrn Gspurnik wahrscheinlich sehr viel Arbeit zu auf der Tormann-Position.
Ja, also die Tormann-Position ist natürlich eine, ja, wo man, du hast das eh gut beschrieben, gibt es eh wenig zu ergänzen. Was beim Schlager halt noch dazu kommt, dass also abgesehen davon, wie er in Zukunft Spielpraxis kriegen wird, muss man ja sagen, hat er in den letzten Wochen beim LASK ja auch keine Spielpraxis mehr bekommen, weil er ja seitdem er gesagt hat, dass er eigentlich weg ist. Also ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich weiß nicht, die letzten 5, 6 Runden, glaube ich, oder so, hat er gar nicht mehr gespielt. Also das heißt, also ihm fehlt die Praxis. Du hast den anderen schon gesagt, die anderen Namen, Leverkusen, Ersatzbank und so weiter und so. Also das wird natürlich spannend, wen sie nominieren werden. Ich rechne trotzdem mit dem Schlager im Tor. Ich weiß gar nicht, ich glaube, festgelegt haben sie sich eh noch nicht oder werden sie wahrscheinlich erst kurz vorm Spiel. Aber ja, das ist natürlich ein Thema, das uns wahrscheinlich die nächsten Monate auch noch begleiten wird, leider. Und das ist natürlich, ja, auch ein Hedel ist eh lieb. Also auch wieder jetzt, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber das ist natürlich jetzt auch niemand, den du gegen Belgien ins Tor stellen kannst. Ja? Also da braucht es schon jemand, der internationale Erfahrung hat und ja, da bleiben halt nicht mehr viel über. Ja, Benz, Schlager, Bachmann. Also mein Gefühl sagt mir, es wird der Schlager werden, aber schauen wir, vielleicht lassen wir uns überraschen.
Ja, das ist irgendwie vielleicht jetzt so eine Klammer wieder zu den Stürmern. Also die Stürmer sind dann letzten Endes nicht die Megaklasse, die wir jetzt in der Abwehr oder teilweise im Mittelfeld haben. Bei den Torhütern haben wir halt seit Jahren solide Keeper und ich glaube, jedem österreichischen Tormann fehlt so ein bisschen was. Dem einen fehlen vielleicht 5 cm Größe. Ja? Der nächste ist halt Bautzschat mit D4s, wie der Herr Bachmann. Ja? Der dritte verdribbelt sich wie der Benz halt, was seine Karriereplanung betrifft. Und dem Hedel fehlt Erfahrung. Ich sage immer, du könntest aus der gesamten österreichischen Bundesliga jeden Österreicher im Nationalteam ins Tor stellen. Er wird halten, was zu halten ist. Er wird dir wahrscheinlich nicht, ich denke jetzt, um ehrlich zu sein, wirklich an einen Philipp Köhn oder einen Manuel Neuer. Das sind einfach Torhüter, die retten dir manchmal Spiele. Diese Torhüter haben wir nicht. Sie sind nicht schlecht, unsere Keeper, aber sie sind halt eben jetzt auch nicht die dir wahrscheinlich viele Spiele
Also über den
gewinnen.
Köhn-Neuer-Vergleich müssen wir noch vielleicht in weiter Folge mit, aber das ist ja eh nicht heute das Thema.
Na, ich,
Aber
ich
ja,
meinte, ich meinte nur so von der
ja.
Idee her, also beim Philipp
Nein.
Köhn, der hat schon den einen oder anderen rausgefischt, mir ist jetzt auch nicht, mir ist jetzt kein anderer eingefallen, aber du weißt, was ich meine, du hast den Torhüter, der streckt sich, hat einen Wahnsinnsreflex, zeigt der Niklas Hedel, muss man sagen, hin und wieder, also der ist vielleicht am ersten noch, aber dem
Ja,
fehlt da
aber
dann wieder
das
Erfahrung.
ist auf jeden Fall natürlich ein Thema. Und leider eben nicht nur eines für die zwei Spieler jetzt, sondern generell, weil, also ganz ehrlich, jetzt auf mittelfristig gedacht, jetzt für das nächste Jahr, wenn der Schlager dann in Salzburg seine drei Einsätze im Cup bekommt oder ich weiß nicht, wie das genau geplant ist, dann wird das natürlich auch keine besonders tolle Alternative dann sein für den Ralf Rangnick.
Ja, wie gesagt, ich glaube, aktuell ist es wurscht. Also es ist keiner in diesen Diagrammen, die man da immer sieht, oder bei den FIFA-Soccer-Punkten hat keiner überall alles. Was Ralf Rangnick gerne überall hätte, wäre Kontrolle. Das ist, glaube ich, passt zu ihm. Er muss das ja auch ganz oben vertreten und er kümmert sich auch sehr viel um die, oder habe ich so einen Eindruck, oder sprechen wir auch um die Professionalisierung im Verband, beziehungsweise ist er in den letzten Jahren viel weitergegangen, wahrscheinlich auch das ein oder andere, was wir beide einem Sportdirektor Peter Schöttl nicht ganz zugetraut haben, als Gesicht nach außen. Jetzt hat Ralf Rangnick jüngst sich ausgesprochen, da in die Richtung einer Spielphilosophie zu denken. Mein erster Gedanke ist, okay, der will jetzt Föhn. Mein zweiter Gedanke war, ja, macht Sinn im Club. Mein dritter Gedanke war, macht das am Ende des Tages wirklich den Sinn? Jetzt nicht die Frage, ob das der Werner Gregoritsch umsetzen kann, aber macht das Sinn, jedem Jahrgang, der sich immer wieder unterscheidet, zu sagen, ihr müsst jetzt so spielen?
Ja, ich glaube, dass es ja noch immer einen gewissen Rahmen gibt, wie man dann wirklich spielt. Aber ich glaube, es macht, also so wie es der Rangnick jetzt aufsetzt und so wie ich es verstanden habe, dass ja auch jeder Teamchef jetzt quasi mehr oder weniger vom Rangnick einen Assistenten zugeteilt bekommt, der ja dem Trainer, wie soll man sagen, auf die Finger schauen wird, um es ein bisschen im Klartext zu sagen, weil, also es war halt schon so, wenn man sich halt umgehört in den letzten Jahren, ja, da hat halt jeder Trainer mehr oder weniger das gemacht, was er wollen hat. Also das war nicht wirklich das hat sich zwar vielleicht in den letzten 2, 3 Jahren schon ein bisschen verändert, aber noch immer nicht so, wie das der Herr Rangnick vielleicht sieht. Und die Frage macht Sinn. Also ich glaube schon, dass es Sinn macht, dass wenn jetzt ein U19-Spieler zu U21 kommt und später mal vielleicht dann ins A-Team aufrückt, dass man ihm dann nicht eine komplett neue Idee erklären muss, wie eigentlich das österreichische Nationalteam spielen muss. Ja, ich meine, natürlich, ein Ralf Rangnick wird vielleicht nicht ewig unser Teamchef sein und dann ist vielleicht wieder alles anders, aber ich meine, man muss die Chance jetzt vielleicht schon noch einmal so ergreifen und sagt, okay, der Rangnick ist jetzt ein langfristiges Projekt. Ja, sagen wir, hoffen wir, dass er jetzt die nächsten, mit der Koller aber auch, wie viele Jahre war er Teamchef? Ich glaube,
2011 bis 2017.
ja, 6 Jahre oder 7 Jahre. Also ich meine, das ist schon ein Zeitraum, in dem man dann viel bewegen kann. Und ich denke schon, dass das Sinn macht. Und ich, also ich habe es eben am Anfang, ich glaube, dass der Freiraum ja trotzdem noch da ist, um auf individuelle Spieler einzugehen, weil natürlich kannst du nicht jetzt vielleicht schon in der U16, in der U19 dieses Spielmaterial dann immer so zur Verfügung haben, wie der Rangnick gerne spielen lassen will, aber vielleicht sucht man sich halt dann auch ein bisschen die Spieler danach mehr aus, auch wenn es jetzt nicht diesen Pool von hunderten Spielern gibt in dieser Altersklasse, wo man dann sich alles aussuchen kann. Aber ich glaube schon, also als ich das alles so gehört habe und gelesen habe, da habe ich mir gedacht, okay, das macht Sinn. Ja? Man wird ja nie wirklich dann eine Beurteilung dann ziehen können und sagen, aufgrund dieser Umstellung ist dann 8 Jahre später das und das erfolgreich gewesen. Aber ich glaube schon, dass es besser ist, dass ungefähr alle an einem Strang ziehen, was dieses Spiel betrifft, als wenn jeder Trainer was anders macht und dann wechselt er von der U19 in U21, dann ist wieder komplett was anderes. Der hat noch gar nicht einmal gehört, was der Trainer jetzt will in den 2 Jahren davor. Also das glaube ich schon, dass das ein Sinn machen wird. Ne?
Ja, da wo ich mir einfach die Frage stelle, auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Abrufliste anschaue, sehe ich doch dann wieder Spieler, die wie eben ein Marco Grühl, eben aktuell bei Rapid oder auch ein Marco Friedl bei Werder Bremen, der jetzt nicht unbedingt diesen dominanten Fußball spielt, ob man sich dann nicht da und dort ein bisschen limitiert, wenn man wirklich sagt, okay, das österreichische Nationalteam spielt jetzt, sagen wir es rundheraus, Red Bull Fußball. Damit sehe ich schon ein bisschen das Problem, dass man dann vielleicht eben Spieler von anderen Vereinen, die diesen Fußball in der Intensität nicht gewohnt sind, aber trotzdem ihre Qualität haben, ein bisschen außen vor lässt.
Ja, das ja, also ich meine, man hat es ja gesehen, als Rangnick das Team übernommen hat. Ein Herr Dragovic ist nicht mehr dabei. Ja? Also jetzt kann man natürlich sagen, Wahnsinn, wir verzichten auf diese unglaubliche Routine und ich meine, einen Dragovic einzusetzen. Ich meine, er hat natürlich jetzt schon ein gewisses Alter, ja, braucht man jetzt auch nicht reden, aber so ganz prinzipiell, selbst wenn Herr Dragovic vielleicht noch 2 Jahre jünger gewesen wäre, ja, das ist halt dann die Konsequenz und ich sage jetzt solche Art, also das wird dann vielleicht die Konsequenz sein, dass man dann gewisse Spieler vielleicht weniger forciert. Aber ja, also blicken wir zurück unter Foda, ja, der hat auch gewisse Spieler nicht forciert, aber sie vielleicht trotzdem eingesetzt und dann so eingesetzt, dass sie überhaupt nicht zur Geltung gekommen sind. War das besser? Ich fürchte oder ich glaube nicht.
Ja, also und wie gesagt, man kann ja dann letzten Endes auf höchster Ebene mit verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Ansätzen zum Erfolg kommen. Also ja,
Ja,
werden wir uns anschauen.
und ich glaube, abschließend gesagt, ein Satz dazu. Ich meine, man hat den Rangnick geholt und es war ja schon von Anfang an klar, von der ersten Pressekonferenz klar, es wird jetzt nicht nur ums A-Team gehen. Und auf diesem Weg muss man sich halt jetzt einstellen und was wir denn jetzt probieren. Und wenn man nach 10 Jahren draufkommt, es hat sich weder in Weltranglistenpositionen noch in Erfolgen von Qualifikationen irgendwas verändert, wenn man sagen, okay, ja, hat auch nicht funktioniert.
Aber
Oder
Spaß hat's gemacht.
das vielleicht, das auf jeden Fall. Aber vielleicht tut sich auch was und vielleicht sagen wir, boah, jetzt sind wir so wie unterm Koller in dieser Zeit, in diesen ersten 3, 4 Jahren, wo sich extrem viel getan hat. Ja? Vielleicht merkt man das eh wieder in 1, 2 Jahren schon.
Was da dazu passt, ist eine Idee, die nicht unmittelbar umsetzbar ist, nämlich dass Ralf Rangnick sich für eine 16. Liga ausgesprochen hat, eher
Wieder
Bundesliga.
einmal, ne, muss man sagen.
Wieder einmal, ich glaube, das hat er schon, als er in Salzburg angefangen hat.
2013, glaube ich, schon für Riesenaufregung oder wann auch immer das war. Ich weiß es nicht genau auswendig, aber war damals schon, ja, Wahnsinn, 16 Liga, bist du deppert und
Ja,
sowas.
also grundsätzlich gilt einmal, das können wir frühestens, glaube ich, ab 2026 umsetzen. So lange läuft der aktuelle Vertrag mit dieser 12er Liga und dem Verteilen. Ich habe mir dann schon gedacht, oder wir haben es auf 90minuten.at öfters auch geschrieben, also es ist schon ein Wahnsinn, du hattest jetzt in der zweiten Liga glatte drei Vereine, wo du bei jedem gesagt hast, okay, Stadion passt, Umfeld passt, ob jetzt St. Pölten so viele Fans wie er gar hat, na, aber es passt sehr viel. Winried, Admira sind jetzt nächstes Jahr drin. Das heißt, wir haben wieder eine Reihe an Clubs, weil man sagt immer, okay, wenn ich jetzt eine 12er Liga habe, brauche ich so 14, 15 Vereine. Wenn ich eine 16er Liga habe, brauche ich eine, was weiß ich, wahrscheinlich 20 Vereine, die mit einem Schnippen Bundesliga tauglich sind. Ich glaube, wir bewegen uns da auf einem guten Weg hin. Ja? Wobei es ja dem Ralf Rangnick gar nicht so sehr darum geht, dass die Stadien jetzt wundervoll ausschauen, sondern er rechnet einfach vor, wir bilden so viele Spieler aus, die sollen auf höchster Ebene spielen. Wenn ich mir jetzt dann aber die Qualifikationsgruppe anschaue, also die jungen Spieler, bleiben da auf der Strecke? Also es ist, glaube ich, eine schwierige Sache.
Naja, man muss also diese Diskussion natürlich auf mehreren Ebenen führen. Also es ist natürlich komplett illusorisch zu glauben, wir haben 2026 eine 16er Liga. Ja? Also das ist einfach noch viel zu, wie soll man sagen, dieses Gebilde einer möglichen 16er Liga ist noch viel zu labil und instabil, um das umsetzen zu können. Ja? Also wir haben jetzt eine 12er Liga. Wir könnten natürlich jetzt, wenn wir uns die zweite Liga anschauen, drei, vier Vereine uns vorstellen, die vielleicht auch Bundesliga spielen. Aber das ist einfach jetzt, ja, also aus meiner Sicht nicht umsetzbar bis in 3 Jahren. Ja, dafür sind eigentlich einfach dafür ist Österreich insgesamt als Fußballland zu klein. Und das ist ja generell immer die Frage, auch in diesem modernen Fußball, sozusagen Gebilde, wird Österreich jemals als Fußballland so sein, dass man 16 Profi-Clubs für die allerhöchste Liga bereitstellen kann? Ja, weil es ist ja auch immer die Frage, was kommt runter? Und also das halte ich also für eine gute Vision und gut, dass man auch immer wieder darüber diskutiert. Und natürlich wäre eine 16. Liga jetzt, wenn man es einmal an sich so die 16 Mannschaften aufschreiben würde, und wir haben ja auch noch Wacker Innsbruck, das vielleicht draufkommen wird in den nächsten Jahren mit vielen Millionen aus Los Angeles. Also da tut sich natürlich was, und natürlich könnte man 16 Mannschaften aufschreiben, die in der ersten Liga mitspielen können. Ob das Gefälle dann nicht zu groß wird, auch aus sportlicher Sicht, und wird dann ja eine noch vielleicht, also eine noch stärkere Zweiklassengesellschaft in der obersten Liga sehen, da bin ich noch ein bisschen unsicher, wenn es überhaupt einmal irgendwann zu der Umsetzung kommt. Ja, und ich meine, das Geld bleibt ja gleich, die Summe ungefähr. Also ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Aber sich das einmal immer so als Karotte hinzuhängen, ist einmal okay. Der Rangnick träumt davon, der Rangnick kommt aber auch aus Deutschland, wo es halt eine tolle deutsche Bundesliga gibt, ja, und sieht, wie super das funktioniert. Und wenn da drei absteigen, kommen drei neue rauf. Und wenn wieder drei absteigen, kommen wieder drei neue rauf. Also ich glaube, es ist ja jetzt so, dass das habe ich jetzt irgendwo vor kurzem gelesen, in der zweiten deutschen Liga in der nächsten Saison mehr deutsche Meister spielen, ehemalige, als in der oberen Liga. Also das ist ja auch schon bemerkenswert. Also das zeigt ja schon, was da für ein Potenzial einfach herumliegt. Und das gibt's, also wir können eine 16. Liga zusammenkratzen. Aber das ist, glaube ich, also aus meiner Sicht kein tragbares Korsett derzeit.
Ja, derzeit wahrscheinlich nicht. Was man auf jeden Fall machen muss, ist gewissermaßen einen Druck rausnehmen, weil das hat der Peter Parkholt mir gegenüber im Interview auch gesagt. Also Ried verpasst um ein paar Sekunden quasi die Teilnahme am Meisterplayoff und 1,5 Jahre später steigt man ab. Also das ist schon brutal. Und da komme ich
Ja,
jetzt
aber
auch
schau dir
sogar.
Arminia Bielefeld
Ja,
an,
ja.
ne? Abgestiegen Deutsche, und jetzt spielen sie in der dritten Liga. Also
Wobei, ich wollte jetzt den Bogen spannen von Spielerentwicklung in einer Liga, die groß genug ist, dass ich 22 Runden spiele und dann tatsächlich nichts mit dem Abstieg zu tun habe und mir nicht die Punkte halbiert werden, whatever. Und das ist, glaube ich, auch so ein Fingerzeig für diese EM-Quali oder irgendwann einmal auch eine WM-Quali, dass man eine gewisse Sicherheit da reinkriegt in dieses gesamte Konstrukt, dass man sagt, okay. Man schaut sich dann eine Tabelle an und weiß, natürlich kannst du immer gegen Estland, Aserbaidschan und Co. verlieren, ja, aber man weiß, ich kann mit Belgien um den ersten Platz spielen. Es geht mir gar nicht so sehr darum, ob ich mich jetzt qualifiziere. Das ist 24 Mannschaften aus 54 Mitgliedsverbänden, beziehungsweise Russland, ne? Aber das heißt, dass da einfach Sicherheit reinkommt. Und ich glaube, das ist schon etwas, was insgesamt Ralf Rangnick da, sagen wir
Was
mal,
versteht unter
zumindest
Sicherheit
vermittelt.
reinkommen?
Na, ja, na, dass man
Oder
sich nicht mehr, dass man sich
wo
nicht
kommt
mehr.
wie Sicherheit rein?
Naja, hast du jetzt großartig Angst, dass wir gegen Estland und Aserbaidschan verlieren?
Nein, aber was hat, also ich verstehe den Konnex zu 16er Liga nicht.
Naja, wenn ich im Tabellenmittelfeld bin, wenn ich Zehnter bin ich ja 16er Liga relativ safe bei einem Absteiger. Wenn ich Zehnter in der 12er Liga bin.
So, du meinst diese Sicherheit, ja, aber hast du das Gefühl, dass Österreich zu wenig gute Spieler hervorbringt? Oder haben wir generell, also ist das sozusagen, ich meine, ich weiß schon, Rangnick hat das so, also ich weiß nicht, ob ich unbedingt diese Meinung teilen muss. Also wir haben so viele gute Spieler wie selten zuvor, auch im Ausland. Also wir exportieren viele Spieler. Ich finde, also was man ja auch nicht vergessen darf, dieses Format mit dieser 12er-Liga, wo eigentlich die halbe Liga im Europacup spielt, das macht sie auch wirklich attraktiv, um Spieler entwickeln zu können. Und natürlich gibt es wieder ein paar andere, die im unteren Playoff sind, die dann, wo dann wieder um jeden Punkt gerauft wird und deswegen kann man irgendwie nicht so die Spiele entwickeln, wie man will. Aber andererseits denke ich mal, das ist ja auch das, was mir der Wacker Innsbruck-Präsident erzählt hat, der was Los Angeles so attraktiv findet. Man kann in dieser Bundesliga mit einer 12er-Liga super Spiele entwickeln, weil man eben relativ schnell oder relativ sicher in Europacup-Plattform kommt. Aber ja, es ist, ich
Ja,
weiß
ich
nicht,
denke.
ob die Spieler so großartig entwickelt werden, wenn man dann beim 13. der österreichischen Bundesliga ist in einer 16er Liga. Weiß ich nicht. Ja.
Ja, ich meine, ich glaube, dass man den richtigen Spagat schaffen muss zwischen sportlichem Anspruch einerseits und eben der Sicherheit auf der anderen Seite. Ja, kann schon sein, dass das in der 16er Liga besser funktioniert als in der 12er Liga, auch aus Sicht des Nationalteamchefs, der. Zumindest uns. Also ich kann mich an dieses Hängen und Würgen-Spiel gegen Estland erinnern. Das war ja wirklich furchtbar zum Anschauen wieder mal, weil nichts aufgegangen ist. Aber man hatte trotzdem ein bisschen das Vertrauen, die gewinnen das noch. Und das ist etwas, wenn man jetzt so das letzte Jahr hernimmt, was Ralf Rangnick schon geschafft hat, dass das, was er sich vorstellt, dass die Leute dem Vertrauen schenken. Ob es dann tatsächlich am Feld immer so umsetzbar ist. Ist natürlich eine andere Frage, aber das hat er geschafft. Also, wenn ich mir jetzt die Tabelle anschaue,
Und
denke ich mir, warte, ganz kurz, denke ich mir nicht, boah, können wir hinter Belgien gegen Schweden, sondern ich denke mir jetzt trotzdem bei allem, was ich weiß, naja, dann werden wir halt, gewinnen wir den Schaß halt.
na genau, und das ist auch der Anspruch vom Rangnick. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen der Paradigmenwechsel zum Vorgänger, der dann bei jeder Auslosung immer gesagt hat, puh, das ist schon eine sehr ausgeglichene Gruppe, und Mazedonien, puh, da müssen wir uns schon anstrengen. Natürlich muss man sich anstrengen, also ohne Anstrengen geht gar nichts, aber der Anspruch, ich meine, der Ralf Rangnick hat gesagt, bevor überhaupt noch eine Auslosung zur EM da war, wir werden bei der Europameisterschaft dann eine hoffentlich wichtige Rolle spielen. Da war noch gar nicht einmal eine Qualifikation ausgeschrieben. Also das ist ein Unterschied und ich glaube, und um nochmal auf diese 16er Liga zurückzukommen, abschließend, also da, wo der Rangnick direkten Einfluss hat beim ÖFB, da hat er schon umgerührt, ja, das sieht man schon, ja. Dort, wo er natürlich keinen direkten Einfluss hat, also jetzt was die Bundesliga betrifft, ja, da macht es ihm halt schon auch Spaß, einfach Diskussionen anzustoßen, einfach um die einfach auch vielleicht ein bisschen zum, wie soll man sagen, damit man sich halt nicht zu sehr in den Sessel setzt und sagt, ja, wir haben jetzt eh erst die Reform gehabt. Also brauchen wir jetzt eh nicht drüber nachdenken, ob wir schon wieder eine Reform machen. Ja, also ich glaube, das ist einfach ein ständiger Prozess, den wird auch ständig anstoßen. Er hat sich auch schon mal die Finger verbrannt mit diesem Rapid-Stadion-Thema. Also ich glaube, er macht das einfach gern. Er will einfach, dass wir uns nicht alle in die Komfortzone begeben und sagen, wir sind halt in Österreich, wie wir sind und können eh nichts ändern. Ja, das hasst er, ja, diesen Ansatz.
Ja gut, dann liegt die Wahrheit wie immer auf dem Platz.
Ja. Brüssel, wir kommen.
Genau.
Ja.
Und wir hören einander dann alle hoffentlich nächste Woche nach einem Auswärtssieg gegen die Belgier, wenn der Herausgeber es auch wieder zurückschafft und nicht zum Randalieren anfängt.
So wird es sein. Also, ich werde nach Hause kommen, ohne randalieren natürlich.
Ja, das werden wir schon noch sehen.
Bin brav.
Dankeschön und auf
Ciao.
Wiederhören. Minuten FM.